So, guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen hier bei den Chemnitzer Linux-Tagen. Ich bin Manuel Traut. Ich werde euch jetzt was über Elbe erzählen. Also Elbe nicht, wie wir hier sehen, der bekannte Fluss, sondern Elbe, das Embedded Linux Build Environment. Erstmal wollen wir uns angucken, was ist Elbe überhaupt? Für was kann man es gebrauchen? Wie ist es entstanden? Dann werden wir hier, ich habe so ein kleines BeagleBone Black dabei, da das einfach mal live vorführen. Und dann gucken wir uns an, wie geht es denn irgendwie weiter mit Elbe, was sind so die nächsten Herausforderungen, die wir in dem Projekt zu bewältigen haben. Erstmal zum Thema, was ist Elbe denn überhaupt? Ihr alle kennt sicher hier links die Sammlung an Pinguinen, die großen Distributionen. Der eine oder andere, der vielleicht mit Embedded zu tun hat, der kennt vielleicht so rechts die Embedded Linux Distribution. Ganz kurz, wem sagt hier rechts keiner der ganzen Begriffe irgendetwas? Also wenn einer bekannt ist, reicht's? Okay, also das sind einfach, sagen wir mal so, Möglichkeiten, sich selber einen Linux zu erzeugen und zwar aus dem Source Code raus. Und die Idee ist, dass man da eben alles selber kompiliert. Und diese Systeme helfen einem da dabei, da einfach einen Regelsatz zu hinterlegen, was nacheinander gemacht werden muss. So ganz grob erklärt. Und das nicht nur von PC, sondern eben auch hier für so kleine Embedded Board, wie es jetzt zum Beispiel Raspberry Pi ist, vielleicht ein Begriff, halt auch ist. Das heißt auch Cross für eine andere CPU-Architektur. Das Cross-Kompilieren, gerade von großen Projekten, ist aber immer so eine recht mühselige Sache und wir bei Linotronics, wir haben uns dann einfach mal Gedanken gemacht, können wir im Embedded-Umfeld nicht auch irgendwie was anderes einsetzen und sind dann drauf gekommen, eigentlich bietet Debian auch für so ein Embedded-System nahezu alles, was wir so haben wollen. Das Einzige, was uns eigentlich gefehlt hat, ist, man kennt das ja bei diesen Embedded-Systemen, man flasht da immer irgendwie ein Image entweder auf die SD-Karte oder aufs NAND oder so. Und wir wollten eigentlich, dass man irgendwie automatisch aus diesen ganzen Debian-Paketen, die es gibt, genau so ein flashbares Image rauskriegen. Und zwar reproduzierbar. Jetzt ist die Frage, für wen ist sowas denn überhaupt interessant? Naja, zum einen für alle, die irgendwo Linux in einer Maschine oder in einer Steuerung einsetzen und da einfach reproduzierbar so ein Dateisystem quasi bauen müssen. Zum anderen ist es total interessant, wenn man so virtuelle Maschinen als Entwicklungsumgebung hat. Da kennt man das oft, dass man dann so eine basisvirtuelle Maschine hat. Da installiert der eine Kollege den Tooling rein, dann reicht man das weiter zum nächsten Kollege, der installiert wieder was dazu. Und am Ende sind dann so fünf, sechs Inkarnationen dieser virtuellen Maschine unterwegs und jede kann so ein bisschen was anderes. Und da wäre es natürlich schön, wenn man das irgendwie wieder zurück in so ein Rezept reinpflegen könnte. Und sagen kann, auf Knopfdruck fällt halt die Maschine raus, die dann wirklich alles kann und die benutzen alle. Und man kann es natürlich auch einfach auf dem PC verwenden oder ich zum Beispiel privat nutze ich es auch, um mir so ein Image zu erzeugen für so ein Qubit-Trackboard, wo ich halt so mein Multimedia Center und ein bisschen Home Automation drauf habe. Also im Prinzip überall, wo ich irgendwie eine Debian-Installation brauche mit ein bisschen Anpassung dran. Was sind so weitere Highlights von dem Ganzen? Ich meine, wir haben im Prinzip damit das Thema Security abgedeckt. Wenn ich alles aus den Sourcen mir selber baue, dann muss ich mir Gedanken machen, ja, gibt es da jetzt irgendein Security-Issue dagegen oder so? Debian macht das eigentlich schon für mich und zwar ziemlich gut und das kann ich dann einfach wiederverwenden. Bevor ich jetzt weiter hier durch die ganzen Highlights gehe, ich würde den ganzen Vortrag über so ein Bild von so einem Image einfach mal mitlaufen lassen und das muss dann am Ende sehen, wie das dann auch bootet. Deshalb würde ich das jetzt parallel, bevor ich genauer erkläre, wie das funktioniert, gleich mal anstoßen, weil das dauert natürlich ein klein bisschen. Was ich da dazu machen muss, ich habe hier hinten so eine XML-Datei, die das Ganze eben beschreibt, was da rausfallen soll. Und ich sage ihm jetzt einfach, in welchem Verzeichnis er dieses Projekt da mal anlegen soll. Das erkläre ich nachher auch noch ein bisschen genauer. Jetzt muss er hierzu gleich eine Kleinigkeit aus dem Netz laden. Das ist jetzt der Debian-Installer, eigentlich ganz konkret. Den haben wir da dazu einfach in ein Debian-Package reingepackt, damit wir den ganz simpel laden können. Jetzt liegt der eben da und jetzt gehen wir in dieses Bildverzeichnis rein, das der uns hier angelegt hat. Und im Prinzip sieht man, da liegt ein Makefile drin und es gibt so ein verstecktes Verzeichnis und in dem ist jetzt eben der Installer hineinpackt worden. Ja, jetzt starte ich mit Make einfach diesen Bildprozess mal an. Wie das genau funktioniert, gehe ich gleich in Folien drauf ein, nur dass der schon mal einfach hier läuft. Ich schalte immer wieder mal zurück, dass wir sehen, was der gerade so tut. Weitere Highlights von dem Ganzen sind natürlich die Lizenzinformationen. Debian gibt sich sehr, sehr viel Mühe, diese Lizenzdateien zu pflegen. Seit Jesse sind sie sogar maschinenlesbar. Und das ist natürlich auch eine Information, die kann man erstmal als Basis für so eine Lizenzuntersuchung, wenn man jetzt sowas kommerziell einsetzen will, zum Beispiel im Media Player oder in einer industriellen Steuerung, kann man das schon mal als Grundlage hernehmen. Natürlich darf man sich nicht hundertprozentig drauf verlassen, aber es ist natürlich schon mal besser, wie wenn man gar nichts hat. Es fällt dann parallel dazu noch eine Source Code CD-ROM raus. Das einfach auch, wenn Sie eigentlich Ihr Binär-Image, Ihr VMware-Image oder sowas an Ihren Kumpel weitergeben, dann ist man eigentlich sofort da dabei. Der Kumpel kann sagen, ja und, ich will einen Source-Code dazu, ist ja Open Source. Und das werden wir vielleicht nachher auch noch angucken können, eigentlich muss man überhaupt nicht mehr cross-kompilieren. Also man kann in dieser Build-VM dann tatsächlich auch nativ für so einen ARM, für so einen BeagleBone oder so seine Software kompilieren, wie man das auf dem PC tut. So, wie schaut das Ganze jetzt aus? Wir haben so eine LBXML-Projekt-Description, die gucken wir im Folgenden gleich mal noch genauer an. Dann haben wir so verschiedene Package-Repositories. Auf jeden Fall immer so einen offiziellen Debian-Mirror. Wenn man sagt, den will ich nicht benutzen, ich will das lieber alles bei mir zu Hause haben. Es gibt auch Skripts, mit denen man so ein Debian-Mirror partiell oder komplett zu sich nach Hause klonen kann. Also da hat man jetzt auch nicht das Problem, dass man jetzt zwangsweise auf den Debian-Mirror hier in Chemnitz oder FTP-Debian.org oder so angewiesen ist. Aus diesen zwei Informationen generieren wir dann zuerst mal das sogenannte LB-Build-Environment oder die sogenannte LB-Init-VM. Das ist erstmal noch in jedem Falle, egal was hinten mein Projekt ist, ob das dann so ein BeagleBone Black Arm ist oder ob das ein PowerPC ist oder ein ganz normaler x86-PC, das ist in jedem Fall eine x86-Debian-Installation. Die nehmen wir einfach her, damit das Ganze reproduzierbar bleibt, wenn wir natürlich von dem Host etliche Toolings verwenden. Theoretisch könnte man dieses LB-Build-Environment auch auf seinem PC installieren. Es braucht allerdings für ein paar Dinge noch Root-Rechte und ob man das jetzt dann unbedingt will, dass irgendwelche Python-Skripts da Loopback-Mounts und so veranstalten, auf seinem Desktop wage ich zu bezweifeln. Technisch, wie gesagt, machbar, empfehlen nicht, weil A, Reproduzierbarkeit geht verloren und B, das Ding braucht halt an ein paar Stellen noch Root-Rechte. Dieses LB-Build-Environment geht dann wieder her, nimmt sich andere Informationen aus dem XML-File heraus, nimmt wieder diese Debian-Repositories und baut mir so ein Image dann zusammen. Ebenso die CDs, die ich dann brauche, wenn ich das Projekt einfach irgendwann aus den Debian-Paketen wieder erzeugen will. Wenn natürlich die Debian-Pakete auf dem Server, die verändern sich halt von Zeit zu Zeit, gibt es da neuere und so weiter. Und wenn ich exakt mein Image wieder bauen will, muss ich mir den Stand halt irgendwie sichern. Dann fallen raus die CDs mit dem Quellcode und die Lizenztexte. Und auf der initialen Bildmaschine in der VMware drin, da legt man dann noch so ein natives Application Development Kit rein. Für die, die sich auskennen, einfach eine Change-Root-Umgebung für die jeweilige Architektur, wo ich mit QEMU User quasi rein Change-Routen kann und da drin nativ entwickeln kann. Jetzt gucken. Ja? Ja, also wie gesagt, da ist wirklich unsere Idee mit QEMU User, die entsprechende Architektur zu emulieren und darin nativ zu kompilieren. Was man machen kann sich mit LB Sysroot, das ist so ein Befehl, die ganzen Header und so weiter raus extrahieren. Und gerade bei ARM haben wir gute Erfahrungen mit der Linaro Toolchain gemacht. Die hat die gleiche glibc-Version drin wie Debian und da ist man dann eigentlich ganz gut dabei. Jetzt sehen wir hier, ich habe kurz rübergeschalten zu dem, wo ich Make aufgerufen habe. Da läuft jetzt einfach so völlig magisch ein Debian-Installer durch. Der baut uns jetzt gerade die x86-Maschine, quasi das initiale Build-Environment zusammen. Jetzt sagen Sie wahrscheinlich, oh je, hier viel Magie im Spiel, nicht maintainbar vielleicht oder so. Das kann ich aber auch entkräften. Was wir da machen, sind einfach Standardfunktionalitäten, die der Debian-Installer mitbringt, nämlich das sogenannte Pre-Seeding. Das heißt, man kennt das, wenn man Debian auf dem Rechner installiert, dann fragt er ganz viele Fragen. Na, wohin will ich installieren, wie wird partitioniert und welche Pakete. Und die ganzen Fragen, die kann man ihm quasi schon beantwortet vorne weglegen in so einem Config-File. Das ist eine dokumentierte Art und Weise für eben automatisierte Debian-Installation. Und genau die nutzen wir hier. Da haben wir einfach bei dem lb-init diese Config aus dem XML-File rausgeneriert und dann läuft das halt so automatisiert hier durch. Jetzt ist er da schon fast fertig, installiert ein Grub. Und jetzt gibt es dann so einen Post-Install-Hook. Der passiert jetzt, wo hier Running Prezi dran steht und 23%, das ist ein ganz berühmter Schritt, weil da steht mir jetzt ewig, weil genau an der Stelle haben wir uns reingehängt, um dieses Target-Image zu generieren. Das heißt, jetzt baut er uns wirklich das BeagleBone-Black-Image da zusammen. Und wenn wir halt den Debian-Installer nicht modifiziert haben und die davon ausgehen, dass man so als Post-Install-Hook da vielleicht ein paar Dinge umbiegt oder so, hat man da jetzt auch keine Möglichkeit, den Prozentbalken irgendwie weiterzuschieben oder so. Das heißt, der steht da jetzt einfach ein bisschen. Mit Top sieht man, da passiert noch vieles und das muss man einfach wissen an der Stelle. Das ist jetzt genau das, was wir eben vorher gemacht haben, so ein lb-init aufgerufen. Ich habe noch einfach ein paar Parameter mitgegeben, damit es schneller geht. Zum Beispiel die CD-ROM-Generierung, die soll er hier einfach mal skippen, weil das braucht einfach nur Zeit und die haben wir heute einfach nicht. Wenn wir jetzt mal in das XML-File reingucken, sieht man am Anfang, beschreiben wir diese initiale Build-VM. Die ist jetzt eigentlich typischerweise immer vom Typ AMD64. Und dann gebe ich hier meinen primären Debian-Mirror an. Ich habe hier jetzt einfach mal den von der TU Chemnitz genutzt. Der geht halt einfach rasend schnell hier im Netz. Und danach muss man eben noch sagen, woher kriegt er jetzt das LB Build-Environment? Und das haben wir einfach schon fertig gepackaged bei Linotronics und bei uns auf die Webmaschine mit draufgelegt. Natürlich wäre hier unser großes Ziel, das Ding ebenfalls irgendwann mal Mainstream in Debian drin zu haben. Aber dafür müssen wir einfach noch ein bisschen arbeiten. So sieht das Ganze aus. Also da ist man noch nativ unterwegs auf seinem eigenen PC, ruft dann hier lb-init auf. Und dann fällt eben so ein Makefile raus mit ein paar Targets. Im Prinzip erstmal das Ganze zu bauen und dann so ein Extract-Target, wo dann quasi aus dem VMware-Image, das da läuft, mir dieses Target-Image wieder rauskopiert. Was innen drin passiert jetzt bei diesen 23%, die wir da sehen, die sehen wir bestimmt immer noch, genau, das ist der Befehl lb-build-chroot. Das heißt, da baut er jetzt aus dem XML-File, das da automatisch über die init-rd und dieses lb-init halt mit nach innen wandert, das Target-Image zusammen. Diesen lb-build-chroot-Befehl kann man aber auch, wenn man in der init-vm eingeloggt ist, einfach von Hand ausführen. Und wenn man da jetzt nur kleine Modifikationen an dem XML-File hat, was weiß ich, eine andere Partitionierung oder 5 Debian-Pakete dazu, 3 weg, dann führt er da auch nur den Diff aus, das heißt die lb-init-vm, die generiert man sich typischerweise halt genau einmal, dann loggt man sich da ein und nutzt diesen Befehl hier. Was macht der Befehl? Ganz klar, als Eingaben wieder nur XML-File und unsere Debian-Repositories und dann macht er erstmal einen Debootstrap. Debootstrap kommt mit Debian, ist dafür gedacht, einen Debian in ein Verzeichnis rein zu installieren. Hat jetzt auch ein paar Einschränkungen und die uns an der Stelle am meisten trifft, ist, wir können nur einen Mirror angeben. Das heißt, wir können nicht sagen, nimm den Mirror Debian Org, nimm den Mirror Linotronix und nochmal irgendwie einen eigenen Mirror, der vielleicht auf meinem PC liegt. Das geht bei dbootstrap nicht. Das heißt, deshalb machen wir nach dem dbootstrap einfach noch einen Schritt, wo wir zusätzliche Pakete, die man in einer Paketliste in dem XML angibt, dazu installiert. Für dieses dazu installieren nutzt man jetzt auch nicht irgendwie was Eigenes, sondern da gibt es von Debian Python Bindings an das App dran. Das heißt, so wie man auf der Konsole App get install tippt, gibt es da halt Bindings für Python, wo man sagen kann, hier, da initialisiere ich mein Cache, markiere die und die Pakete, die soll er installieren, commit das Ganze und dann macht er mir das in diesem entsprechenden Change-Root-Verzeichnis da drin. Was denn eigentlich hinten rausfällt, ist dieses sogenannte native ADK. Das heißt, das ist dann das Ding, wo ich auch schon rein Change-Routen kann und wirklich Software drin entwickeln kann. Aus dieser Basis extrahieren wir dann das Target raus. Also das, was irgendwann mal tatsächlich auf mein Embedded-Device, in mein VMware oder sonst was rein soll. Im simpelsten Fall ist das eine 1-zu-1-Kopie von dem, was eben da als natives ADK daran liegt. Und da gibt es jetzt halt verschiedene Möglichkeiten, das noch ein bisschen runter zu strippen. Die gucken wir uns dann auch an. Dann haben wir so ein Target-Verzeichnis. Das ist jetzt eigentlich schon mal ganz gut. Das könnte man jetzt irgendwie auf die SD-Karte da drauf kopieren, auf die zweite Partition typischerweise bei so einem BeagleBone-Black, wo das Root-File-System liegt. Aber was wir eigentlich wollen, ist wirklich was, wo wir binär da auf die SD-Karte drauf DD können oder ein UBI-Image, das man ins NAND reinflashen kann. Und deshalb gehen wir jetzt her und generieren uns aus dem Target-Verzeichnis halt die flashbaren Images. Und auch da benutzen wir einfach wieder gängige Dinge. Python Parter zum Beispiel, das ist so ein Partitionierungstool, das es halt gibt. Und da gibt es Python-Bindings dazu. Oder die MTD-Utils zum Beispiel, um jetzt so UBI-Images oder so zu generieren. Und da, wo es jetzt einfach noch keine Python-Bindings dafür gab, haben wir jetzt erstmal die Dinge einfach mit OS-System ausgeführt. Wir loggen den Output mit, dass das nachvollziehbar ist. Aber auch an den Stellen ist natürlich irgendwann mal das Ziel, das alles nativ mit Python da machen zu können. Und am Ende fallen dann hier eben natürlich unsere ganzen Images und CD-ROMs raus, das, was wir haben wollen. Wie schaut jetzt so die Projektbeschreibung aus? Die Init-VM-Beschreibung haben wir uns ja vorher angeguckt, wo die x86-Maschine, in der das alles läuft, erstellt. Jetzt wirklich das Target. Vorher stand bei Name Init-VM, jetzt halt BeagleBone Black. Bei Build-Type stand AMD64, jetzt halt ARMHF. Und der Mirror ist sogar der gleiche. Das heißt, das ist erstmal prinzipiell gleich aufgebaut wie die Init-VM. Aber jetzt gibt es da natürlich zusätzliche Dinge. Hier jetzt auch wieder noch eine zusätzliche URL. Die brauchen wir hier jetzt einfach, wenn man noch den Kernel für das BeagleBone Black, der ist nicht in den offiziellen Debian-Repositories drin. Den haben wir jetzt einfach selber gepackaged und bei uns mit in dieses Elbe-Repository da reingelegt. Und dann holt er sich halt den von dort. Dann so eine Target-Beschreibung, zum Beispiel den Hostnamen gibt man da an. Das Root-Passwort, die serielle Konsole, also da gibt es halt bei Linux die Unschönheit, dass die nicht immer TTYS0 heißt, sondern halt auch mal hier beim BeagleBone Black manchmal auch O2 oder sowas. Das kann man dann halt, wie gesagt, hier einstellen. Und dann tatsächlich die Images, die hinten rausfallen, da können wir halt so verschiedene Typen. Für das XML-File gibt es auch so ein XSD-Schema dazu, das heißt, das wird auch verifiziert, ob man da was entsprechend Plausibles angibt. Und das XSD-Schema ist auch inline dokumentiert und da haben wir uns so ein Tool geschrieben, das dann quasi aus der Inline-Dokumentation uns eine ASCII-Doc-File generiert, wo das Schema beschreibt. Das heißt, das ist auch wirklich gut dokumentiert und da guckt man auch drauf, wenn jemand da neue Dinge ins Schema einpflegt, dass die nur gemerged werden, wenn das halt entsprechend dokumentiert ist. Und das an der Stelle haben wir wirklich darauf geachtet, dass Dokumentation halt automatisch generiert wird, dass man das nachvollziehen kann. Hier haben wir jetzt, wie gesagt, erstmal so ein SD-Card-Image mit 1,9 GB in etwa. Dann legt man da drauf eine Partition an, die erste primäre Partition. soll ein Label bekommen, Boot, und das Bootable Flag soll halt gesetzt sein. Dann eine zweite Partition, wo jetzt einfach aller restlicher Platz verwendet werden soll, und die kriegt das Label Root-File-System. Ja, wir können da auch Extended Partition und so, ja? Das kommt später noch. Hier geht man einfach mal, hier beschreibt man einfach nur das Speichermedium. Also wenn das jetzt zum Beispiel keine SD-Karte oder MS-DOS-HD wäre, es geht auch GPT für das GPT-Schema. Oder man kann auch MTD angeben für halt so direkt angedrahtete NAND-Flashes. Und da beschreibe ich einfach mal, was habe ich als Ziel. Und jetzt kommt der zweite Schritt. Jetzt kommt nämlich die File-System-Table eigentlich, also etc/fs-stub, kennt man bestimmt. Und die generieren wir jetzt auch automatisch aus dem XML-File raus. Und daher leiten wir dann auch ab, mit welchem Dateisystem wir die entsprechenden Partitionen halt formatieren sollen. Das sieht man hier, wir referenzieren da immer dann zum Beispiel hier bei Label, das Label Boot, das entspricht jetzt wieder genau hier der ersten Partition mit dem Label Boot, also die Labels müssen einfach eindeutig sein. Beschreiben den Mount Point und den Dateisystemtyp. Man kann da jetzt noch weitere Optionen angeben, das wird dann im Schema entsprechend hier dokumentiert. Bei zweiten, dem Extended 4 Root-File-System mit Mount Point Slash, da haben wir das jetzt auch gemacht, da gibt man noch so Tune2FS-Parameters an. Also da ist man relativ flexibel. Und was dann als letzter Schritt noch folgt, also wenn dann im Prinzip die Target-Generierung durchgelaufen ist, wir haben dieses Target-Verzeichnis da, dann lassen wir darüber noch so einen Satz Feintuning-Regeln laufen, die kann man auch wieder im XML beschreiben. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Tags für alles Mögliche, zum Beispiel RM, um einfach was zu löschen. Und hier löschen wir jetzt einfach alles, was unter varcache apt-archives liegt und mit .deb aufhört. Das heißt, da legt einfach der Debootstrap nochmal eine Kopie von den Debian-Packages ab, die er verwendet hat. Und das ist typischerweise was, wo wir jetzt nicht unbedingt in unserem Target-Image drin haben wollen. Dann verschiebt man hier einfach noch den Kernel von vmlinux und irgendeiner Versionsbezeichnung nach bootz-image. Das ist ganz einfach, das hätten wir jetzt auch im Packaging von dem Debian-Paket, das den Kernel mitbringt, lösen können. Oder man hätte halt den Bootloader entsprechend anpassen müssen, dass der an einer anderen Stelle sucht. Wir haben jetzt einfach den bequemsten Weg gewählt. Wir bauen den Kernel immer mit einem Target, das heißt make-deb-pkg, ist direkt im Kernel gepflegt, dass da eben aus dem Kernel-Source-Tree ein Debian-Paket rausfällt. Und da ist dann das Namensschema einfach so. Und der Standard-U-Boot, den wir jetzt da verwendet haben, der erwartet halt ein Boot-Z-Image. Und dann move man das an der Stelle einfach. Und das Schöne daran ist, früher hat man sowas vielleicht irgendwie mal von Hand noch hinten rein gemacht als Schritt. Und dann hat es irgendjemand anders, der es mal nachvollziehen wollte, vergessen. Und dann ging es halt nicht. Und dann war wieder ein Hin und Her. Und hier sind die Dinge dann einfach, was man noch so händisch drillt, dokumentiert. Das müsste man sich jetzt mal konkret angucken. Das müsste ziemlich simpel machbar sein irgendwie. Entweder im Feintuning oder das muss man noch im Source Code irgendwo unterbringt. Ja, und jetzt haben wir natürlich noch hinten weg die Paketliste. Da sind jetzt einfach alle Debian-Pakete gelistet, die in das Target rein sollen. In dem Fall jetzt einfach macht er einen Debootstrap, damit kommt mir ein Basis-Debian daher und dann installiert er einfach die zwei Pakete dazu. Und jetzt haben wir hinten dran noch was, das sieht erstmal furchtbar hässlich aus, aber ist halt auch so aus der Praxis raus entstanden, sage ich jetzt einfach mal. Nämlich viele Leute sagen dann, ja, jetzt will ich da aber noch 5 Dateien drauf haben oder so, oder einen Config-File da modifiziert haben. Und gerade bei Config-Files, die kann man packagen, dass die ein bestehendes modifizieren und so weiter, ist relativ komplex. Und wenn man das einfach mal schnell machen will, haben wir die Möglichkeit, da hinten noch ein Archive dran zu hängen. Das ist jetzt einfach ein tar.bz2-File, das über das Target-Verzeichnis drüber gepackt wird und das ist da Base64 encodiert in dem XML-File drin. Warum macht ihr sowas? Jetzt vielleicht die Frage ganz einfach, dass man nur dieses XML-File braucht und das Target wieder generieren kann. Wir haben da ein Tooling dabei, man muss das nicht von Hand da reintippen, wo das Ding halt rausnehmen und wieder reinschieben kann. Klar, das Ziel ist auch, irgendwann mal in die Region zu kommen, dass man das XML-File nicht von Hand editiert, sondern dass es da irgendwie eine grafische Oberfläche für gibt. Ja, also OpenOffice würde ich jetzt einfach hier in die Package-List eintragen. Klar, da kann man natürlich dann auch proprietäre Software oder so sogar reinhängen. Ja. Ist dann auch natürlich was, wo man lizenzrechtlich klären muss. Jetzt gucken wir mal, das ist hier alles durchgelaufen. Wir haben so ein Package List Validation, der wird uns jetzt da einfach listen, wenn wir in der Paketliste Pakete eingetragen haben, die er nicht installieren konnte, weil oft vertippt man sich da mal schnell und dass man das sofort sieht. Haben wir hier diese Package List Validation drin. Wenn wir hier jetzt mal gucken, jetzt fallen hier einfach so verschiedene Dinge raus. Unser Build-Environment, das ist jetzt die x86-Maschine. Dann ein Logfile über den Prozess, der bei der inneren bei der Target-Generierung halt eingefallen ist. Und ein Logfile, die sollte man vielleicht mal irgendwie noch prägnanter benennen, die beim Erstellen der Init-VM halt verwendet worden ist. Dann das Lizenz-File, ein Make-File, das wir gleich auch noch benutzen werden. Das SD-Card-Image, das wir jetzt einfach hier mit DD, würde ich das nachher gleich mal hier auf so eine SD-Karte drauf DDen auf meinen Laptop, dass wir das dann auch gleich am BeagleBone booten können. Und die Source-XML. Die Source-XML ist jetzt einfach im Prinzip genau das, was wir reingeschoben haben, plus. Und zwar plus eine komplette Paketliste, alle Pakete, die installiert worden sind, inklusive einer MD5-Summe über das Binary und der Versionsnummer, wie sie eben in Debian verwendet wird. Das ist ganz einfach, wenn Sie jetzt mit dem Source XML nochmal bauen und es verändert sich ein Paket auf dem Mirror, binär oder und hat die Versionsnummer nicht hochgezählt, dann merken Sie es hier. Oder es gibt für irgendein Paket ein Update, dann merken Sie es hier in dieser Package List Validation halt ebenfalls, weil es dann sagt, naja, das letzte Mal ist die Version von dem Paket installiert worden, jetzt haben wir einfach eine neuere verwendet, weil eine neuere auf dem Mirror verfügbar ist. Und das ist natürlich auch was, wo man jetzt sich relativ simpel so ein Tool schreiben kann. Das prüft, ob für so ein Image, das ich da irgendwo im Feld habe, ein Update da ist, ob es da Security-Issues dagegen gibt oder solche Dinge. Jetzt werfe ich eben mal den DD hier an. Also DD-Input-File, mein SD-Card-Image und das Ganze soll nach MMC-BLK0 und ich kopiere es jetzt mal so 5 Megabyte weiß. Passwort will der. So, jetzt soll der DD hier laufen und wir machen einfach mal mit den Folien entsprechend weiter. Was wir hier jetzt ins Archiv reingepackt haben, ist jetzt einfach den U-Boot, das ist der Bootloader, der benötigt wird, um das Board zu kopieren. Da wäre es natürlich das Schönste, den auch wieder als Debian-Paket zu packagen, kann man natürlich machen. Machen wir typischerweise auch, aber jetzt hier für Anfänger, habe ich jetzt gesagt, ist einfach einfacher zu sagen, wenn ich dann noch irgendwie extra Binaries brauche oder so, kopiert die mal in das Archive rein, einfach, dass man da schnell zum Start kommt. Genau, und normalerweise wird hier jetzt noch eine Bind-CD-ROM rausfallen, wenn man jetzt keine Parameter bei lbinit angibt. Das wäre dann die CD, mit der man alles wieder reproduzieren kann. Habe ich jetzt aber ja mal geskippt bei dem lbinit. Und wenn man da noch angibt bei dem lbinit, man will eine Source-CD generieren, das muss man explizit angeben, dann wird hier halt auch noch eine Source-CD-ROM rausfallen. So, was haben wir jetzt? So einen Tux mit einem Debian, der liegt glücklich und zufrieden. Allerdings, man sieht zum An, ja, so ein bisschen vollgefressen ist er. Ja. Also, so richtig schlank und embedded ist das Ganze halt noch nicht, was man da jetzt so hinten rauskriegt. Und jetzt will man oft da halt noch so ein bisschen Tuning anstellen. Das heißt, ich habe mal geguckt, das, was da jetzt rausfällt mit der Image-Definition, Das ist 230 Megabyte groß. Also es ist jetzt nicht Gigabytes oder so. Und das ist schon was, wo man wirklich ohne Hand anlegen kriegt. Das wollen wir nachher sehen. Da drin gibt App Get Install und alles Mögliche. Also das ist schon ziemlich cool. Aber man kriegt es jetzt eigentlich auch noch kleiner hin. Und zwar mit ein paar ganz einfachen Schritten. Und zwar, wenn man diese Feintuning-Rules, die ich gezeigt habe, mal noch ein bisschen ausfüllt und da jetzt einfach zum Beispiel die Listen löscht, die App mir anlegt mit den Infos, welche Pakete es denn auf den verschiedenen Büros gibt, das spart schon mal 44 MB. Wenn ich danach App-Get-Update eintippe, sind die auch wieder da. Also das ist jetzt nichts, was App zerstört. Genau das Gleiche mit dem anderen App-Cache hier, der spart mir nochmal um die 40 MB. Wenn ich dann noch sage, ich lösche alle Locales weg, dann habe ich mir nochmal 40 Megabyte gespart, aber wir haben jetzt gestern gelernt, so im Einsteigerforum, so für AS und ÖS braucht man vielleicht doch so ein paar Locales, also sollte man vielleicht noch ein oder zwei behalten, darum habe ich mal gesagt, wir sparen da noch 40 Megabyte ein, lassen noch ein, zwei da liegen, das müsste man dann halt ein bisschen präziser ausformulieren in der Feintuning-Regel. Und dann gibt es jetzt noch User-Share-Doc, da liegt einfach nur Dokumentation zu jedem Debian-Paket drin. Ist jetzt auch nicht unbedingt was, wo ich da auf meinem kleinen Target da brauche. Das kann auch weg, nochmal 13 Megabyte. Und dann die ganzen Main-Pages, die brauche ich auch nicht unbedingt auf meinem Target. Gibt nochmal 8 MB weg. Und somit komme ich da schon mal auf deutlich unter 100 Megabyte und habe immer noch ein vollwertiges Debian da mit einem kompletten OpenSSH da drin. Und ich denke, das ist schon mal ganz okay. Aber, ja, man will natürlich irgendwie immer kleiner werden. NAND Flash ist zwar spottbillig, aber es gibt Leute, für die ist halt auch noch 100 MB zu teuer. Wenn man da dann Millionen Stückzahlen produziert oder so, will man da halt möglichst wirklich richtig klein werden. Und dafür haben wir jetzt so verschiedene Elbe Modes implementiert. Die Elbe Modes setzen jetzt einfach an der Stelle an, wo man aus diesem vollen Change Root das kleine Target rauskopiert. Und das beschreibt jetzt eigentlich, was kopieren wir darüber. Und da gibt es jetzt zum Beispiel den Setcell-Mode. Der Setcell-Mode funktioniert folgendermaßen. Wenn wir jetzt da so ein fertiges Image haben, also das, was jetzt gerade auf die SD-Card kopiert wird, dann booten wir das in den BeagleBone-Black und tunen dann mit DPKG weiter unser System. Das heißt, wir purgen da irgendwie Pakete raus, sagen apt-get remove dies und jenes, damit das einfach kleiner wird. Und sagen dann auf dem Target DPKG get selection, dann bekommen wir so eine Paketliste raus, was jetzt tatsächlich auf dem Target drauf ist. Und dann gibt es so ein Elbe-Kommando, wo man diese Liste wieder ins XML-File quasi reinschreiben kann. Und dann ist das genau der Schritt, der einfach automatisiert nach dem Target-Generierung auch nochmal ausgeführt wird. Der Vorteil davon ist, es funktioniert einfach so. Also es gibt eigentlich kein Risiko, wenn das da auf meinem Target funktioniert hat, funktioniert das im Nachhinein automatisiert genauso. Hat aber den Nachteil, Perl braucht DPKG und somit DPKG braucht Perl. Und Perl braucht ungefähr 25 Megabyte Platz. Das heißt, einen großen Brocken hat man da dann trotzdem noch da liegen auf dem Target. Den kriegt man so nicht los. Aber das ist so das, was man machen kann, dass zumindest DPKG noch funktional ist. Also damit kriegt man das ganze App-Zeug schon mal los und hat immer noch so ein rudimentäres Package-Management da drin. Jetzt, da denke ich, kommt man so unter die magischen 64 MB dann noch drunter mit viel Kraft. Wenn man jetzt noch kleiner werden will, dann gibt es noch den Diet-Mode. Der Diet-Mode geht jetzt einfach her, der guckt sich an, welche Pakete habe ich in meiner Paketliste drin, also Linux-Image und OpenSSH-Server. Und dann geht er über die Reverse-Dependencies von den zwei Paketen und baut sich so auf, was die so alles brauchen. Also ich bin mir sicher, OpenSSH braucht irgendwie OpenSSL oder sowas und dann wird irgendwie die libc gebraucht und so dröselt er sich den Abhängigkeitsbaum rückwärts auf und versucht dann exakt diese Pakete zu installieren in das Target-Verzeichnis rein. Dabei werden auch die Post-Install-Skripte ausgeführt, die in den Debian-Paketen halt drin sind. Also zum Beispiel, wenn man MySQL installiert, das kennen die meisten wahrscheinlich, dann fragt er danach noch, wie ist denn der Root-User und das Passwort und so weiter für das Database. Bankmanagement, das ist so ein Beispiel, was nach so einer Installation von einem Debian-Paket noch passieren kann. Und da ist in der Debian-Policy einfach festgelegt, diese Steps können davon ausgehen, dass ein gedebootstrapptes Debian da liegt. Das heißt, alle Pakete, die irgendwie mit Essential markiert sind. Das kann natürlich sein, dass die mit dieser Diet Selection nicht kommen. Das heißt, so Post-Install-Skripte können da fehlschlagen. Das wird dann entsprechend mitgeloggt, man sieht das und man muss da halt dann irgendwie noch ein bisschen Hand anlegen. Vielleicht das Archive ein bisschen aufbauen oder so. Wenn jetzt noch ein Mode krasser geht, dann heißt der Titan. Titan sagt jetzt einfach, ich habe keine Dependency-Auflösung mehr, ich nehme einfach die Pakete, wie sie in der Package-List liegen und entpackt die einfach in das Target-Verzeichnis. Er macht schon gar keine Post-Install-Skripts mehr, die führt er nicht aus, nichts. Es ist im Prinzip nur noch ein Extract von dem Zeug. Da muss man dann natürlich mächtig Hand anlegen, dass das System wieder schön hochkommt. Man muss viele, wahrscheinlich ziemlich viele Pakete in der Package-List angeben, wenn man da so ein, sag ich jetzt mal, gewohntes Debian haben will. Für was wir das eigentlich gedacht haben, ist für so Busybox-basierte Systeme. Das heißt, da schreibt man in die Package-List dann vielleicht rein Busybox. Die gibt es sogar static bei Debian. Also Busybox static, die ist dann statisch gelinkt, die braucht sonst gar nichts. Und dann fällt da so ein Minisystem raus, mit dem man zum Beispiel so ein Initram-FS oder sowas machen kann. Und da kommt man dann wirklich ziemlich klein. Man könnte mit Titan, also Busybox static oder so sagen, oder sogar nur libc und meine Applikation. Und dann vom Kernel direkt an die eigene Applikation springen. Und dann hat man auch sowas mit Elbe quasi reproduzierbar aus den Binär-Debian-Paketen erzeugt. Wenn wir dann haben, ist so ein richtig schlanker Tux zugeschnitten für unser Embedded-Target. Das ist natürlich ganz cool. Was uns natürlich noch fehlt, ist so, meistens wollen wir da ja auch noch irgendwie eine eigene Applikation oder sowas drauf haben. So, jetzt gucken wir mal, der DD ist durchgelaufen, dann können wir jetzt zwischenzeitlich einfach mal unser Dings booten und das mit der Applikation, das zeige ich dann einfach mal live. So, ich stecke jetzt die SD-Karte hier mal rein. Dann wechsle ich hier nochmal eins weiter. Hier habe ich jetzt einfach ein serielles Terminal. Ich habe hier so ein Serial-Kabel dranhängen an dem BeagleBone-Plug und die Ausgaben, wo der auf der Konsole macht, die kommen jetzt hier am Beamer entsprechend raus. Ich power den jetzt über USB, das heißt, da müsste jetzt das Linux auf dem BeagleBone loslaufen. Sieht jetzt einen Bootloader, jetzt lädt er unser Z-Image, den Kernel und jetzt bootet das Debian hier hoch. Jetzt kriegen wir hoffentlich eine IP hier. Ich habe mich hier irgendwie ganz frech an den Router, an den Switch dran gesteckt. Oh, ja doch, ging. Sehr cool. Und jetzt kann ich mich hier einloggen. Jetzt habe ich hier also auf meinem BeagleBone Plug ein vollwertiges Debian. Und als alter Vim-Freund gebe ich mich natürlich hier mit Vim Tiny irgendwie nicht zufrieden, wenn ich hier jetzt gleich irgendwie was zeigen soll. Das heißt einfach als Demo, dass man da auch gleich was nachinstallieren kann, will ich mal so einen vollwertigen Vim hier noch haben. Und dann sieht man schon, das kann man sich jetzt einfach hier auf dem Target mit apt-get install, wie man das auf dem Desktop kennt, die Sachen so nachinstallieren. Ohne dass ich zuerst irgendwie Vim und all seine Dependencies da irgendwie cross-kompilieren muss. Weil man sieht schon, bei so einem vollwertigen Vim, da kommt dann schon einiges mit, was der so haben will. Das sind schon mal 60 Megabyte Binaries mit ein bisschen Python, ein bisschen Ruby und. Das sind Sachen, die will man nicht unbedingt alle gleich mal kurz crossbauen, nur wenn man einen kleinen Editor auf sein Target haben will. Das Ganze geht jetzt natürlich ziemlich flott, weil ich im XML-File den Mirror von der TU Chemnitz hier eingetragen habe und der ist jetzt natürlich auch hier im Target da gleich eingetragen. Ja, und jetzt installiert er das. Solange können wir uns ja mal nochmal das Konzept angucken, wie wir jetzt da Applikationsentwicklung machen. Das heißt, zuerst soll man da dafür die virtuelle Maschine starten. Das mache ich jetzt einfach mal hier, wo auch das Image liegt. Erinnern wir uns, hier das SD-Card-Image, das wir gedet haben. Das ist jetzt der Build-Output. Hier haben wir ja so ein Make-File und da gibt es praktischerweise ein Target, das heißt run-con. Also lass es mal in der Konsole laufen. Und dann bootet er mir hier jetzt die x86-Maschine mit KVM hoch, wo jetzt dann dieses Change Root für den Arm drin liegt. Also diese Init-VM, das erste, was wir uns angeguckt haben in der XML-Beschreibung. Auch hier kann ich mich wieder einloggen. Und wenn ich jetzt mal gucke, Uni-A, das Ding kommt jetzt einfach mit einem AMD64 Linux-Kernel hoch aus dem Debian-System. Also das ist jetzt wirklich so ein Debian, wie wir es auf dem Desktop gewohnt sind. Der ganze Build, der läuft unter var-cache-elbe, laufen immer diese Builds ab. Und da unterhalb, wenn wir es jetzt gleich automatisiert vom Installer ausführen lässt, in dem Ordner Build. Und da sieht man jetzt das, was ich erklärt habe. Da gibt es dieses Change Root, wo wirklich alles drin ist. Dann das runtergestrippte Target. Und das sind jetzt wirklich diese ARM-Root-File-Systeme hier. So. Und jetzt ist natürlich mein Ziel, dass ich in dieses Bildverzeichnis da in das Change Root reinwechsel. Und dafür haben wir jetzt einfach ein elbe-Subkommando gemacht. Das heißt, ich kann hier sagen, elbe Change Root in dieses Bildprojekt da jetzt rein und dann wechselt er mir da jetzt rein. Und jetzt bin ich quasi in dem ARM Change Root drin. Warum gibt es da ein Subkommando? Warum kann ich nicht einfach Change Root tippen? Ganz einfach, weil wir da noch kurz einen Prozessemulator unten drunter schieben müssen. Wenn man da jetzt drauf guckt, File haben wir nicht, aber auch hier müsste eigentlich simples Nachinstallieren jetzt einfach funktionieren. Wenn wir hier jetzt reingucken in das Root-File-System, dann werden wir sehen, oder wenn ich File nachinstalliere, muss auch schon sehen, da drin sind jetzt wirklich ARM-11-Binaries drin und die laufen jetzt halt in der x86-Maschine quasi emuliert ab. Hier sehen wir es, da oben steht libmagic 1 ARM-HF, also da kommen wirklich die ARM-Pakete rein. Gucken wir nochmal, File, User, Bin, LSCPU zum Beispiel. Da haben wir jetzt ein 1132-Bit ARM Executable und das kann ich natürlich einfach so eintippen. Und jetzt sieht man hier halt entsprechend eine Ausgabe. Was man beachten muss, also gerade was jetzt LSCPU zum Beispiel ausspuckt, ist ziemlich surreal, weil natürlich das PROC-File-System von meiner x86-Maschine kommt und sys. So, jetzt sind wir da drin und das heißt natürlich auch, ich kann jetzt hier drin meine Hello World-Applikation entwickeln, wie in sonst einem normalen Debian-System. Das heißt, ich mache einfach mal, hier habe ich jetzt nur ein VI Tiny, weil ich ein Vim da drüben installiert habe, aber na gut. Ich mache hier jetzt einfach mal ein Hello C, also include stdio.h, int main, int rc, argv. F, hello CLT 2015. Return. Danke. Ah, wie eisch, grausam ohne das M. Ja, das stimmt. Daher kommt's. Davor habe ich das nie vergessen. Das ist ganz komisch. So, und jetzt können wir das Ding einfach kompilieren, gcc-o hello aus hello.c. Und jetzt heißt es natürlich gcc not found. Hier sei gesagt, zu der init-vm kann man auch noch, zu diesem Teil, der hier generiert wird, diesem change-root, kann man im XML auch noch eine Paketliste mitpflegen. Dann werden wirklich für das change-root noch so Sachen wie gcc oder so mit installiert. Das geht natürlich auch und das ist natürlich auch empfehlenswert, wenn man da drin jetzt entwickeln will. So, aber es ist ja auch gar kein Problem, hier sich mal kurz ein GCC nachzuinstallieren. Und mit genau, das könnte man in dem XML-File mit pflegen. Und da kann man es auch so pflegen, dass es quasi in dem Change-Root drin landet und im Target dann nicht. Was sagt das Zeiteisen? Ja, es wird knapp, wenn wir noch ein paar Fragen beantworten wollen. Das heißt, Fragen einfach parallel. Ja. Auf so einem Cortex M3 oder M4 oder wie? Nee, da läuft, glaube ich, nicht mal ein Linux drauf. Oder? Ja. So Müsi-Linux oder sowas. Also da ist man wirklich noch gezwungen, wirklich Hand anzulegen und die Dinge selber zu kompilieren. So, jetzt können wir das Ganze mit GCC nochmal probieren. Tata, er kompiliert. Wir gucken mal, was fällt raus. Ein dynamisch gelinktes ARM-Binary, wenn man jetzt mit LDD mal drauf guckt, sehen wir auch, gegen was er hier gelinkt hat. Und jetzt können wir natürlich dieses Ding einfach auf das Beaglebone rüber kopieren. Und das können wir jetzt völlig gefahrlos tun, weil das Ganze ja genau aus den gleichen Paketen raus entstanden ist. Das heißt, wir sind uns absolut sicher, dass diese Sachen halt hier auch zusammenpassen. So, jetzt gucken wir mal. Hier haben wir unseren Vim gekriegt. Juhu. Also Vim auf dem BeagleBone Black geht jetzt auch. Aber was mich eigentlich interessiert, ist ja die IP von der Kiste. Also 10.112. Ah, schön. Und jetzt sage ich mal SCP hello nach root, root sind wir eh schon, egal. So, und nach temp oder so. Passwort, im XML-File stand foo, probieren wir es mal mit, sah gut aus. Und jetzt gucken wir mal auf unseren BeagleBone Black. Unter temp gibt es einen hello und oh Wunder, es funktioniert. Das heißt, ich kann jetzt einfach ganz normal wie auf meinem Desktop in dieser Umgebung drin hier entwickeln, die Sachen rüber kopieren. Das ist alles so vorkonfiguriert, dass wenn man sich irgendwie in einem LAN befindet, die Sachen auch wirklich mit der entsprechenden IP, mit SCP und so rüber bekommt. Also das ist eigentlich echt keine große Sache. Das heißt, das geht eigentlich schon mal ganz gut. Was jetzt natürlich der nächste Schritt wäre, aus diesem Hello World um ein Debian-Paket zu paketieren. Wenn es so ein Makefile-basiertes Projekt ist oder ein Auto-Tools-Projekt oder sowas, können wir da dhmake verwenden. Das ist ein Helper, der einfach mit Debian mitkommt. Das ist auch alles wunderbar dokumentiert. Man kann dann so ein Tool verwenden, das heißt RepRepo. Damit kann man sich einfach so einen kleinen eigenen Debian-Repository aufbauen, wo man seine eigenen Applikationen reinnimmt. Und dann kann man da das Hello World dazu machen. Das schaffen wir jetzt auch nicht ganz in der einen Stunde. Ich sage es nur, wie es gehen könnte. Und dann tragen wir das wieder in die Paketliste fürs Target ein. Und dann ist bei der nächsten Target-Generierung das entsprechend drin. Wir haben da auch die Rollen sauber getrennt. Das heißt, es gibt irgendeinen Maintainer für das Image. Wir haben einen, der macht Applikationsentwicklung, released seine Applikation, wirft das dann in das Repository rein. Also das ist auch von Prozessen her ganz schön abgebildet. Ja, jetzt ist unser Tux glücklich. Es geht alles. Aber, naja, wir sind mit Elbe noch nicht so ganz am Ende. Das heißt, wir wollen noch ein bisschen mehr haben. Und jetzt gucken wir einfach mal so in die dunkle Kammer, was so bei uns an Ideen noch gibt, was wir vielleicht irgendwann mal machen wollen. Ganz kurz, das habe ich immer eigentlich schon parallel erwähnt. Also wir stützen uns da überall auf bestehende Technologien. Da ist jetzt nicht viel Eigenes dabei. Das heißt, wir versuchen das immer möglichst maintainbar zu halten für uns. Das heißt, wir sind da noch nicht bei 10.000 Zeilen Python-Code angelangt oder so mit Elbe, obwohl wir jetzt schon einiges von dieser angestrebten Architektur hier quasi umgesetzt haben. Weil das Ziel ist natürlich, dass in dieser initialen Maschine, die wir da generiert haben, wo wir uns jetzt immer noch als SSH und Root und so eingeloggt haben, dass da drin so ein Projektmanager läuft, der uns die verschiedenen Elbe-Targets quasi verwaltet und der dann die Image-Generierung und so weiter kontrolliert, der da ein Logging hat, wenn da ein User drauf arbeitet und so weiter, wo eine Datenbank dahinter hängt. Das ist so, wie es auf dem Bildchen ist, alles schon umgesetzt. Das sieht man auch hier, wenn man in dieser Elbe VM mal guckt, unter varcache Elbe. Bin ich auf der richtigen Maschine? Muss ich kurz gucken. 10.215 müsste eigentlich passen. Warum ist mein Projekt weg? ich bin in dem Change Root noch drin. Genau, unter Wildcache Elbe. Da gibt es jetzt diese Elbe-DB, da ist jetzt quasi auch unser aktuelles Projekt da schon eingetragen. Da gibt es so eine kleine Datenbank, wo man sich quasi die vorhandenen Projekte schon listen kann. Man sieht jetzt unter Wildcache Elbe Build haben wir jetzt so ein BeagleBone Black in der Version 1.0 mit einem Zeitstempel drin und so weiter. Also das gibt schon. Was es auch schon gibt, ist, dass wir in diesem Daemon so experimentell einen kleinen Soap-Daemon am Laufen haben, wo man so ein paar Kommandos anstoßen kann, mal Dateien reinsynken kann. Aber das ist so die aktuelle Baustelle eigentlich, dieses Soap-Interface. Und über dieses Soap-Interface wollen wir dann natürlich auch so automatisiertes Testing von dem ganzen Elbe betreiben. Weil ich meine, da ändert man halt irgendwie an der Stelle was und es sieht man schon durch das, dass die Init-VM generiert wird und dies und jenes. Ist relativ komplex, von Hand immer vor einem Release alles durchzutesten und darum wollen wir das an der Stelle automatisiert haben. Das wird man dann auch gleich über den Soap-Daemon da machen. Und das wäre natürlich dann so die richtige Zukunftsmusik, dass man über den dann vom Eclipse aus oder so sich bei Build die Dateien in dieses Change-Root reinsynken kann, da drin der native Compile läuft und der Build-Output und Log-Output entsprechend transparent wieder in den Eclipse-Fenster rauskommt. Wenn wir sowas dann mal noch geschafft hätten, dann wären wir ziemlich glücklich mit dem Ganzen. Jetzt ist aber erstmal ganz kurzfristig gesehen unser Ziel, so ein 1.0-Release zu schaffen. Der einzige Haken daran ist eigentlich noch die CD-ROM-Generierung, weil wir haben die Init-VM und wir haben innen drin das ARM-Target jetzt gesehen. Und da fallen momentan einfach noch zwei CD-ROM-Images raus, die müssen wir noch zusammen mergen. Also das ist jetzt wirklich nicht die große Sache. Ich gehe da jetzt auch davon aus, dass wir das sehr, sehr zeitnah hinkriegen. Ich wollte es eigentlich bis heute fertig haben, aber wie es immer so ist mit Software, man findet dann hier noch was und da noch was. Und somit hat es nicht ganz geklappt, aber ich denke, in den nächsten Wochen sehen wir da auf jeden Fall was. Was wir dann auch noch machen wollen, die ganzen Beispiele, die wir unter Examples gelistet haben, auf Jesse hochzuziehen, das ist kein Problem. Wir haben Jesse Support da drin, das funktioniert, auch mit Systemd funktioniert es, wer das haben will. Genau. Wer das Ganze mal ausprobieren will, man kann es einfach installieren, wenn man linotronics.de/elbetesting da in seine Sources Lists einträgt. Gibt es auch für Jesse, SID und so weiter und dann kann man sich einfach installieren und mal ausprobieren. Wir haben eine Website, da kann man sich so ein bisschen Doku oder sowas ziehen. Bei weiteren Fragen die Mailinglist, einen IRC-Channel, wo wir Elbe-Entwickler eigentlich immer so unterwegs sind und wo man auch mal ziemlich zeitnah Antwort bekommen kann. Die ganzen Sourcen liegen auf GitHub, da bitte auch irgendwie die Issues pflegen und so weiter und so fort. Da gibt es ein Wiki, wo ein ganz, ganz schnelles Quick-How-To drin steht, da gerne auch irgendwie was eintragen oder so, genau dafür ist es da. Genau, wenn man das verwenden will, darauf achten, dass man auf diesem Devil Elbe 1.0 Branch arbeitet. Ganz einfach, unter Master ist quasi noch die Vorgängerversion von Elbe drin. Die kann das mit der CD-ROM-Generierung, aber dafür sowas wie viele andere Dinge, die ich jetzt heute gezeigt habe, eben noch nicht. Und darum, wenn wir da einfach feature-complete sind, dass wir alles, was das alte Elbe quasi konnte, mit dem, was jetzt 1.0 werden soll, wieder können, dann gibt es das 1.0. Jo, das war's. Wir sind zeitlich, haben wir noch 5 Minuten. Ich weiß nicht, es gibt keinen Moderator hier. Ist der nächste Sprecher schon da? Auch nicht, hört dann Fragen. genau, beziehungsweise ich werde sie hier nach Chemnitz schicken, klar. Und ansonsten auf die lbrfs.org lade ich es auch hoch. Ah, wir sollten das Mikro klauen. Ah, das wird irgendwie aufgezeichnet, wenn es dich nicht stört.
Eine Frage ist schon, sowas wie Squash-FS-Unterstützung für Image-Generierung geplant. Wir haben quasi was Ähnliches, also bei Vive nicht so ausgefeilt, bei uns am Start und nutzen ein Live-System mit Squash-FS und dem Overlay-FS und RAM-FS, dass quasi die Systeme direkt live und read-only booten. Ist da schon Unterstützung, dass das Zielfilesystem als Squash-FS-Image erzeugt wird?
Mich hat gerade letzte Woche jemand angesprochen, der mit der gleichen Frage, und der hat gemeint, es könnte durchaus sein, dass wir da demnächst Patche dafür kriegen, aber konkret weiß ich nichts dazu.
Okay.
Aber Patche nehmen wir auf jeden Fall.
Okay. Könnte man relativ einfach reinhacken, oder wie ist
genau.
deine
Einschätzung? Ist ziemlich einfach. Es gibt eine Klasse, wo quasi die ganze Image-Generierung drin passiert, und da sieht man es ja schon. Es gibt schon Ubi, es gibt Extended 4, Better FS und so weiter.
Okay.
Da transparent eins mehr reinzuhängen. Easy. Ja.
Es war die Rede davon, dass die Images reproduzierbar sind. In welchem Sinne sind sie reproduzierbar? Im Debian-Fachjargon gibt es mittlerweile den Begriff reproduzierbar im Sinne von bit-identisch. Ist das der Fall oder haben die dann unterschiedliche Checksummen?
An der Stelle Reproduzierbarkeit auf Ebene der Binär-Packages, ganz einfach von Debian. Das ist das, was wir bieten können. Die weitere Reproduzierbarkeit, da stützen wir uns jetzt einfach genau auf die Arbeit, was die Debian-Leute da betreiben. Das heißt, wenn das Paket entsprechend schon bitident irgendwie baubar ist, dann kann man das da über die Mechanismen natürlich hinkriegen. Dann ist das irgendwie möglich, aber ich meine, da ist man dann sicher dabei, dass man sich so eine eigene Build-Infrastruktur für die ganzen Debian-Packages aufsetzen muss. Das ist natürlich machbar. Die ganzen Debian-Build-Tools sind ja Open Source und verfügbar und dokumentiert, und das wäre dann der Weg vermutlich, den
man. Das war nicht so ganz meine Frage. Wenn man einfach dieselben Binärpakete zugrunde legt, kriegt man dann dasselbe Image? Da sind ja auch in den Post-Skripten Zeitstempel und so weiter. Werden die irgendwie rausgearbeitet?
Nee, das nicht.
Man kriegt nicht dasselbe Image.
Genau. Jo. Ich habe es ja mal gesehen, mal gehört. Genau, ob ich das Kiwi-Projekt von OpenSUSE kenne? Ja, ich habe es mal gesehen, aber die Details davon sind mir nicht bekannt. Ja. Sonst noch Fragen? Nö, dann sage ich einfach mal Dankeschön fürs Zuhören und noch viel Spaß auf den Linux-Tagen.